Ausgebrannt, ist Burnout unvermeidlich? Das ist die Frage. Müssen wir erst einmal versuchen zu definieren, was ist Burnout? Und schlagen wir einfach mal im Brockhaus-Lexikon nach. Da finde ich Folgendes. Da steht Burnout, Klammer Englisch, Kernenergietechnik, Durchbrennen von Reaktorbrennstäben oder Komponenten infolge zu geringer Kühlung, Klammer Kühlmittelausfall oder zu hoher Wärmeerzeugung, Klammer unkontrollierte Kernspaltung. Also das, was wir in Fukushima hatten, ne? Schlicht und einfach. Also das ist Burnout. Das war's. Mehr ist im Lexikon darüber nicht zu finden. Und ich wollte daran nur deutlich machen, eben aufzeigen, dass der Begriff Burnout für ein psychisches Syndrom noch gar nicht so lange im Gebrauch ist. Genau gesagt wurde der Begriff als Bezeichnung für ein psychisches Geschehen 1974 von dem deutschstämmigen amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt. Der beobachtete in Drogenberatungsstellen, dass viele junge, vormals hochmotivierte Mitarbeiter schon nach wenigen Arbeitsjahren nur noch abgestumpft und zynisch ihre Arbeit versahen. Und er nannte dieses Phänomen Burnout-Syndrom. Es sollte aber noch lange dauern, bis sich Burnout als Bezeichnung für ein Syndrom durchsetzte. Und bis heute gibt es keine letzte allgemeinverbindliche Definition. Schätzungen gehen Jahr für Jahr von einer größeren Anzahl von Burnout-Erkrankten und Gefährdeten aus. Seit der Jahrtausendwende spitzen sich die Zustände zu in der Arbeitswelt. Die Zahl der psychischen Erkrankungen infolge von Arbeitsstress steigt unvermindert stark an. 2006 ließen sich nach einer Erhebung der Technikerkrankenkassen 33.000 ihrer 2,5 Millionen Mitglieder krankschreiben, weil sie sich überfordert, unwohl oder müde fühlten. Auf Deutschland hochgerechnet sind dies 8 Millionen Krankheitstage wegen psychischer Beschwerden, rund 10% mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Berufsunfähigkeitsfälle wegen psychischer Beschwerden ist von 97 bis 2004 um fast 70% gestiegen. Die Anzahl derer, die zwar noch nicht ausgebrannt sind, aber sich schon auf dem Weg dahin befinden, ist unbekannt natürlich und dürfte noch weit höher liegen als die Dunkelziffer. Auf dem Weg zu einem Burnout, der das sagt, falls Sie es nicht lesen können, ich muss nur noch diesen Artikel über Burnout schreiben. Also ich habe jetzt diesen Vortrag nicht auf einer Bergwanderung vorbereitet. Wenn das so wäre, dann müsste ich mir allerdings ernsthaft Sorgen machen. Das Spaß beiseite, vielleicht macht sich ja der eine oder andere hier im Raum tatsächlich ernsthafte Sorgen und möchte gerne wissen, wo er selbst in Bezug auf Burnout steht, inwieweit er vielleicht selbst Burnout gefährdet ist. Ein Burnout ist ja das Ergebnis einer oft jahrelangen Entwicklung. Aber bevor ich jetzt auf diese Entwicklung näher eingehe, möchte ich eine grundsätzliche Problematik ansprechen, die bei jedem Burnout eine Rolle spielt. Es ist ja so, dass die Energiebilanz eines Betroffenen immer mehr in den negativen Bereich kommt, dass es zu einem Energiedefizit kommt. Um das zu erläutern, möchte ich mich eines Beispiels bedienen, das zugegebenermaßen jetzt nicht besonders originell ist, aber das man vielleicht hier und da schon mal gehört oder gelesen hat. Aber es passt eben so gut, ja, und fast jeder hat seine Erfahrung damit. Wir denken uns schlicht und einfach ein Akku und ein Ladegerät. Burnout-Betroffene verlieren in der Regel zunehmend die Fähigkeit, in ihrer Freizeit zu regenerieren. Positive Energie, Schwung für den neuen Arbeitstag nehmen immer mehr ab. Symptome einer emotionalen Erschöpfung treten auf. Ein Betroffener sagt: Meine Wochenenden wurden zunehmend schwieriger. Woche für Woche brauchte ich länger, um vom Job abzuschalten. Erst ging der Freitagabend drauf, dann der Samstag und schließlich dauerte es immer häufiger bis Sonntagnachmittag, bis ich so weit war, dass ich mich nicht mehr wie unter Strom fühlte. Die Energiebilanz verschlechtert sich. Man kommt beim Aufladen nicht mehr in den grünen Bereich, weil die Zeit für das Aufladen nicht mehr reicht. Das ist so, wie wenn man die Akkus halb aufgeladen aus dem Ladegerät nimmt. Nicht mehr regenerieren können, Bedeutet also, dass der persönliche Akku nicht mehr voll aufgeladen werden kann. Auf Ihre persönliche Energie übertragen sind Sie jetzt in einem Dilemma. Einerseits nehmen Sie sich keine Zeit mehr oder zu wenig Zeit dazu, sich zu erholen, weil Sie der Meinung sind, dass Sie eben die Zeit dafür nicht haben. Andererseits brauchen Sie immer mehr Zeit, bis Sie sich erholt haben. Irgendwann werden Sie vielleicht gar nicht mehr so recht wissen, wie Sie regenerieren können. Irgendwie haben Sie den Zugang zu Ihren früheren Möglichkeiten verloren, wie Musik, Sport, Hobby, Gartenarbeit, was auch immer. Wenn der eine oder andere jetzt von Ihnen denkt, dass das eigentlich ganz gut auf seine Situation passt, dann hat hoffentlich jetzt ein Warnlämpchen aufgeleuchtet. Im Beispiel bedeutet dies, Sie finden Ihr Ladegerät nicht mehr oder Sie wissen nicht mehr, welches das richtige Gerät für Ihren Akku ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie das Ladegerät durchaus finden, das aber nicht funktioniert. Irgendetwas stimmt nicht, die Energie gelangt nicht in den Akku, um ihn aufzuladen. Das, was Ihnen ansonsten immer geholfen hat, sich zu regenerieren, zum Beispiel schlafen, musizieren, Sport und so weiter, das bringt jetzt keine Erholung mehr. Jetzt müssen Sie eigentlich erst das Ladegerät reparieren, das heißt alte Regenerationsmöglichkeiten wieder einüben, damit sie wieder funktionieren. Oder Sie müssen gar ein neues Ladegerät anschaffen, also neue Möglichkeiten der Regeneration erlernen. Ganz schlimm ist es, wenn nicht das Ladegerät, sondern der Akku selbst kaputt ist. Denn da hilft die beste Regeneration nicht mehr. Und Sie müssen sich einen neuen Akku besorgen. Und wie soll das gehen? Das wäre sozusagen der Endpunkt der Burnout-Entwicklung. Ich meine, es wäre gut, wenn wir uns zunächst einmal diese Entwicklung näher ansehen. Die Entstehung dieser Krankheit wird oft in Phasen eingeteilt. Die Einteilungen unterscheiden sich zwar, bei der Beschreibung des Ablaufs allerdings besteht auch weitgehende Übereinstimmung. Ich habe mich jetzt für folgende 5 Phasen entschieden. Die erste Phase, Enthusiasmus. Gerade bei helfenden Berufen geht der Helfer oft mit einer guten Portion Enthusiasmus an seine Tätigkeit heran. Er hat einen ehrlichen Willen, anderen zu helfen, erfolgreich zu sein, ja auch viel zu ändern. Hohe Ambitionen. Eine Sozialarbeiterin drückte so aus, ich wollte das Gefühl haben, dass man mich brauchte und auf mich angewiesen war. Oder ein Berater in einer Strafanstalt sagte, ich glaubte, ich könnte die Leute umkrempeln von einer kriminellen Lebensweise zu einer grundehrlichen Existenz. Also sehr hohe Erwartungen, Ziele. Phase 2, erhöhte Anstrengung. Bei einer solchen Einstellung nämlich ist die Erfahrung der Stagnation unvermeidlich. Die Arbeit verliert bald ihren anfänglichen Zauber. Der Helfer stößt überall auf die Grenzen seines Wirkens. Die Reaktion des Burnout-Kandidaten, er erhöht seine Anstrengungen. Mehr von denselben könnte man diese Strategie nennen, die aber dann meist nicht die Lösung für das Problem ist, sondern irgendwann sogar selbst zum Problem wird. Die Phase 3, reduziertes Engagement. Bei dauerhafter Frustration kommt es zum Überdruss der Arbeit gegenüber. Es kostet zunehmend Überwindung, zur Arbeit zu gehen, besonders eben auch montags, das kennt man ja. Die Bezahlung rückt auch stärker in den Blickpunkt und wird ebenfalls zu einem Grund neuer Unzufriedenheit. Gerade bei helfenden Berufen sind ja meist unterbezahlt. Die Beziehung zu denen, die einem anvertraut wird, wird entpersönlicht. Man spricht, da zum Beispiel kann es sein, dass eine Krankenschwester dann von Herzinfarkt auf Zimmer 106 spricht oder so. Ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter damals, sie hatte eine Gürtelrose und sie hatte massive Schmerzen und wir haben sie dann, weil wir einfach nicht klargekommen sind damit, im Krankenhaus angemeldet. Als sie dann mit ihr auf die Station kam und die Stationsschwester dann verstanden hatte, um wen es geht, sagte sie, ach ja, das ist die Gürtelrose. Da musste ich erst einmal erklären, dass das meine Mutter ist, ja, und dass ich eigentlich nicht gern der Sohn einer Gürtelrose bin. Also das ist so dann so typisch eben auch es entsteht so ein gewisser Zynismus auch. Man geht den Klienten nach Möglichkeit aus dem Weg. Wenn einem Mitarbeiter dauerhaft Erfolg und Misserfolg versagt bleiben, dann kommt es irgendwann zu dem, was man innere Kündigung nennt. Die Phase 4, emotionale Reaktion. Wenn zentrale Ziele aufgegeben werden müssen, weil die eigene Energie einfach nicht mehr erreicht oder weil von außen Erfolge versagt werden, dann muss ein Mensch Trauerarbeit leisten. Ja, es gilt, so manche Vorstellungen vom eigenen Beruf, von Idealen oder der eigenen Rolle dann aufzugeben, loszulassen. Und das ist ein schmerzlicher Prozess, zu dem die Betroffenen in dieser Phase noch nicht bereit sind. Anstelle dessen neigen sie dann eher zu Schuldzuweisungen an sich selbst oder auch an andere. Wenn die Schuld bei der eigenen Person gesucht wird, droht die Depression. Wird sie bei anderen lokalisiert, dann kommt es zu einer meist unterschwelligen, aggressiven Grundhaltung. Nörgelei, Pessimismus, Blockadeverhalten, Wutausbrüche gegen untergebenen Kollegen, Familienangehörige sind dann die Folgen. Es kommt zu einem immer stärkeren Rückgang der Leistung. Man macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Und dann die fünfte Phase, Verzweiflung, Apathie. Durch immer weiteren Abbau kommt es zu einer zunehmenden Verflachung des emotionellen, sozialen und geistigen Lebens, weil der Betroffene anderen einfach kein wirkliches Interesse mehr entgegenbringt, ziehen sich diese dann auch von ihm zurück. Auch Partnerschaften und Ehen können davon betroffen sein. Der Betroffene gerät so immer tiefer in die Isolation und Einsamkeit. Meist nehmen dann Außenstehende erst an diesem Punkt das Ausbrennen ihrer Mitarbeiter, Kollegen oder Familienangehörigen wahr. In dieser Phase treten dann auch zunehmend psychosomatische Symptome auf, bei denen es nach eingehende ärztliche Untersuchung und Aufklärung keine körperlichen Ursachen gibt oder gefunden werden. Dazu gehören also im Wesentlichen folgende häufige Infektionskrankheiten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Herzbeschwerden, zum Beispiel Herzklopfen, unregelmäßiger Herzschlag, Beschwerden des Magen-Darm-Traktes, Schmerzen, Brennen, Enge, Blähungen, Durchfall, häufiges Wasserlassen oder Schmerzen beim Wasserlassen, Husten und Atemstörung, Schmerzen im Bewegungsapparat. Diese und weitere körperlichen Beschwerden können in allen Phasen des Burnouts auftreten. Oft gehen sie sogar einem Ausgebranntsein schon um Wochen oder Monate voraus. Das anfangs noch begründete Gefühl der Hilflosigkeit hat sich dann zu einem chronischen Gefühl der Hoffnungslosigkeit verdichtet. Das Lebensgefühl, könnten wir sagen, ist von Verzweiflung bestimmt. Das Leben erscheint sinnlos. Gedanken an Selbstmord werden konkret. Betroffene werden apathisch, passiv. An diesem Punkt lässt sich der Zustand von einer Depression oft nicht mehr ganz klar abgrenzen. Das ist der Endpunkt des Burnouts, an dem Hilfe nur noch schwer möglich ist, weil die Betroffenen kaum noch für die Rückkehr in ein aktives Leben zu gewinnen sind. Hier bleibt dann oft nur noch der Weg in die Berentung. Wir haben uns jetzt so in etwa mit der Entwicklung eines Burnouts befasst. Nun wollen wir doch noch sehen, welche äußeren und auch inneren Faktoren eine solche Entwicklung fördern. Zunächst einmal Burnout als Folge äußerer Faktoren. Warum brennt mein Job mich aus? Ob die Anforderungen, die Ihr Job an Sie stellt, zu Ihren Möglichkeiten, zu Ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen passt, das hat entscheidenden Einfluss natürlich auch auf Ihre individuelle Burnout-Gefährdung. Hierbei spielt vor allem Überforderung bzw. chronischer Stress eine Rolle. Die offenkundigste Ursache für einen Burnout. Die am häufigsten genannten Stressoren am Arbeitsplatz sind Zeitdruck, Aufgabenlast, dann Fremdbestimmtheit. Man kann selbst nicht mehr über seine Arbeit bestimmen, wird alles von außen festgelegt. Unklare, wechselnde Zielvorgaben und Erwartungen. Man weiß nicht mehr ganz genau, was wird eigentlich von mir erwartet, ja? Was muss ich denn überhaupt machen und bringen. Eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, zu viele Aufgaben gleichzeitig, also Multitasking, häufige Störungen am Arbeitsplatz, zum Beispiel durch Telefon, E-Mail und so weiter, ja, und dann Umstrukturierungen, Mobbing, Also ständige Umstrukturierung, die immer wieder erfordert, dass man wieder ganz neu sich in etwas reinarbeitet, in etwas, was schon eigentlich zur Routine geworden sein sollte. Das kann auch mit problematisch sein. Also das sind so einige Stressoren, typische Stressoren, die eben am Arbeitsplatz auftreten, aber eben nicht nur Überforderung, sondern auch, kann zum Ausbrennen führen, auch Unterforderung. Zu viele eintönige, auch immer wieder sich wiederholende Routinearbeiten sind dann besonders für ehrgeizige und für interessierte Menschen belastet. Das kann über Jahre hinweg zu Motivationsverlust führen, zu einem reduzierten Selbstwertgefühl, depressiver Stimmung, Antriebslosigkeit. Ja, und dann wären noch schlechte Arbeitsbedingungen anzuführen, zu kurze Einarbeitungsphasen zum Beispiel oder unbefriedigende Verfügbarkeit von Arbeitsmitteln, schlechtes Arbeitsklima, mangelnde soziale Unterstützung auch und auch ein hierarchischer Führungsstil. Bei Lehrern können hohe Lernpegel und Disziplinschwierigkeiten mit dem Klassenzimmer ein Burnout begünstigen. Übrigens, Lehrer sind sehr häufig auch davon betroffen und werden häufig auch deswegen vorzeitig in Rente geschickt. Bei helfenden Berufen kann eine starke emotionale Belastung durch schwer und mehrfach kranke Klienten dazu beitragen, auch die Erfahrung, nicht wirksam helfen zu können, also ein hilfloser Helfer zu sein. Nun, Burnout ist nicht nur eine Folge äußerer Faktoren, sondern noch viel mehr eine Folge auch persönlicher Faktoren, die noch viel stärker an der Entstehung des Burnout beteiligt sind. Und das sind vor allem folgende Persönlichkeitsmerkmale. Zunächst einmal Perfektionismus. Da handelt es sich um Menschen, die sehr hohe Anforderungen an sich stellen, alles perfekt machen wollen, sich übertrieben hohe Ziele setzen. Sie stellen unrealistisch hohe Forderungen an sich und an ihr Umfeld auch natürlich. Sie wollen immer Höchstleistungen vollbringen. Sie erlauben sich einfach nicht, auch mal Fehler zu machen. Wenn es dann doch geschieht, dann sind sie von sich enttäuscht, strengen sich dann noch mehr an und ihr Akku läuft langsam leer. Je mehr ihr Akku leer läuft, umso mehr strengen sie sich an, umso sicherer kommt es zu einem Burnout. Ehrgeiz. Menschen mit sehr großem Ehrgeiz sind insbesondere dann gefährdet, an Burnout zu erkranken, wenn der Motor für ihren Ehrgeiz das Gefühl ist, nicht gut genug zu sein. Wenn sie an ihrem Wert zweifeln. Sie müssen sich und anderen durch ihre Leistung immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie wer sind und nehmen dabei keine Rücksicht auf ihren Körper. Helfersyndrom. Menschen mit einem ausgeprägten Helfersyndrom verschleißen sich, da sie für alle und für jeden ein offenes Ohr haben, für andere immer da sind, so einfach sich mehr zumuten, als ihre Kräfte es erlauben. Solche Menschen findet man oft in sozialen Bereichen, im Gesundheitswesen eben auch. Ihre scheinbare Aufopferung rührt daher, dass sie sich wichtig und gebraucht wissen möchten. Nicht Nein sagen können, Menschen, die sich schwer tun, anderen etwas abzuschlagen, die also hier harmoniebedürftig sind und Angst haben vor Konflikten, Konfliktscheu, es allen immer recht machen wollen und von daher auch keine Grenzen setzen, sind Depressions- und Burnout gefährdet. Sie werden nicht selten durch ihre Mitmenschen dann auch ausgenutzt. Und so geraten sie auch in eine ständige Überforderung. Und schließlich ein Mangel an Stressbewältigungsstrategien. Druck aushalten kann eben nur, wer innerlich stark ist und über entsprechende Strategien verfügt, damit umzugehen. Die Art und Weise, wie Menschen mit Stress umgehen, kann sehr verschieden sein. In Untersuchungen fand man heraus, dass es in Bezug auf den Umgang mit Stress zwei Typen gibt. Man hat sie einfach Typ A und Typ B genannt. Typ B ist seltener durch koronare Herzerkrankungen betroffen als Typ A zum Beispiel. Aber ohne jetzt hier näher drauf einzugehen, möchte ich den Unterschied einfach mit Hilfe von zwei Zeichnungen zeigen. Und ich denke, jeder versteht dann schon in etwa, was gemeint sein könnte. Das ist also Typ A. Der kämpft, ja. Der kämpft. Und das ist Typ B in derselben Situation. da bleibt irgendwie gelassen, nicht? Dieselbe Arbeit, dieselbe Belastung, aber irgendwie kann er noch ruhig bleiben und gelassen bleiben. Aber das ist irgendwo etwas, was zum Teil bei Menschen schon angelegt ist, diese Fähigkeit, und natürlich auch vermittelt wird durch Erziehung, keine Frage. Wie kann geholfen werden? Sollten Sie am Rand der Erschöpfung stehen, ist es unter Umständen wichtig, dass Sie zunächst einmal Ihre persönlichen Möglichkeiten gegen das Ausbrennen anzusteuern kennenlernen. Die individuellen Möglichkeiten sind Strategien, die Ihnen zur Verfügung stehen, um einem Burnout entgegenzuwirken. Diese Möglichkeiten, die findet man vor allem in drei Bereichen. Und die heißen regenerieren, delegieren und Grenzen setzen. Grenzen erkennen, besser gesagt, Grenzen erkennen. Also regenerieren stellt wohl den wichtigsten Punkt dar. Da geht es darum, zu früheren Regenerationsmöglichkeiten zurückzufinden, davon eine oder zwei wieder in den Alltag zu integrieren. Also entdecken Sie Ihre Interessen wieder, finden Sie heraus, wie und wo Sie am besten zur Entspannung kommen können, bringen Sie mehr Ruhe in Ihren Alltag, indem Sie zum Beispiel auch die Sonntagsruhe wieder einführen, wobei sich Herrgott auch was gedacht hat. Dann delegieren ist in der Regel schwieriger, besonders für Perfektionisten, denen es keiner recht machen kann. Aufgaben delegieren ist aber wichtig. Nur bitte nicht an die, die nicht Nein sagen können. Auch wenn es da natürlich am einfachsten ist, ist schon klar. Machen Sie daher zunächst einmal rein theoretisch eine Bestandsaufnahme Ihrer Hilfsmöglichkeiten. Probieren Sie das eine oder andere in dieser Liste aus, um sich zu entlasten. Einfach, hier geht es auch darum, Hilfe anzunehmen und auch zuzulassen. Da tun sich ja vor allem Männer meistens schwer, nicht? Die einfach sich selbst nicht eingestehen können, dass sie nicht alles im Griff haben. Da sind Frauen viel schneller dazu bereit. Grenzen erkennen ist die hohe Kunst der Burnout-Prävention. Helfen können Ihnen dabei realistischere Erwartungen an Ihre Arbeit, Ihre Lebensziele. Schließen Sie ab mit Dingen, die nicht erreichbar sind. Werden Sie auch mit sich selbst barmherziger. Wenn wir unsere Identität an unserer Arbeit, unserer Leistungsfähigkeit festmachen, dann werden wir früher oder später eine Identitätskrise erleben. Keine Frage. Also das ist natürlich der falsche Weg. Ja. Unsere Identität, und ich werde später darauf noch mehr eingehen, ist natürlich die Identität, die wir in Christus haben. Nicht? Dazu hinzufinden, wäre natürlich entscheidend. Noch eines, nehmen Sie seelsorgerliche Hilfe in Anspruch, aber nicht erst dann, wenn Sie bereits in der fünften Phase der Burnout-Entwicklung angelangt sind. Ja. Dann ist meist auch der Seelsorger überfordert. Dann ist es meist nicht mehr so ohne weiteres möglich, da wieder noch zurückzufinden und zurückzukommen. Es kann ein langer Weg sein und vielleicht auch ein vergeblicher Weg. Wie kann die Bewältigung einer belastenden Situation gelingen? Und zwar ohne krank zu werden. Das ist eine wichtige Frage, die ich hier nur ganz allgemein beantworten möchte. Zunächst einmal haben wir eine Situation, und zwar eine belastende Stresssituation. Und entscheidend ist jetzt, ob die Adaptation, die Anpassung an die Situation, ob das gelingt. Das heißt, ob wir gesund bleiben oder ob sie misslingt, das würde heißen, auszubrennen und krank werden. Das steht also zunächst einmal noch in Frage. Es hängt wesentlich davon ab, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Es gibt internale Ressourcen, die in der Persönlichkeit begründet sind, die teils angeborene, aber weit mehr auch in der Kindheitsentwicklung erworbene Fähigkeit, mit Belastungen fertig zu werden, wird ja in der Psychologie Resilienz genannt, muss man jetzt nicht unbedingt wissen, aber Resilienz wäre hier das entscheidende Faktor, wie man mit Belastungen umgeht und fertig werden kann. Hinzu kommen dann externe Ressourcen, also äußere Ressourcen, die im sozialen Netzwerk angeboten werden. Da kann zum Beispiel für eine überbelastete Mutter die Möglichkeit bestehen, dass sie eine Mutter-Kind-Kur macht oder so, auch ein Müttergenesungswerk etc. Das wären externe Ressourcen. Und so kann es dann zu einer gewissen Bewältigung kommen. Für einen Christen gibt es noch zusätzliche Ressourcen, die dem säkularen Menschen nicht zur Verfügung stehen. die findet er in seiner Gottesbeziehung. Durch das Vertrauen auf Gott, das sich unter anderem darin äußert, dass ich meine Nöte im Gebet vor ihn bringe, wird der innere Stress erheblich reduziert. Jetzt hängt ja nicht mehr alles von mir selbst ab. Ja. Jetzt darf ich ja mit Gottes Hilfe rechnen und so kann eine Bewältigung noch besser gelingen. Und wer diese wichtige Möglichkeit, an eine unerschöpfliche Energiequelle angeschlossen zu sein, außer Acht lässt, der ist wie einer, der vergessen hat, das Ladegerät an die Steckdose anzuschließen. Ich möchte da ein Beispiel aus der Bibel anführen. Es handelt sich hier um einen berühmten Mann, den wir alle gut kennen und von dem heute schon vielfach die Rede war, nämlich um Paulus. Wenn irgendjemand Grund gehabt hätte, auszubrennen, meine ich, dann war er es. Der schrieb damals an die Christen in der griechischen Stadt Korinth Folgendes. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, wahrscheinlich die schlimmsten, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das war Stress pur, oder? Ganz bestimmt, wenn man dann noch bedenkt, dass er für all diese Mühe oft statt Dank noch Verleumdung erfuhr, keinen Lohn dafür hatte, sondern seinen Lebensunterhalt auch noch selbst mit der Herstellung von Zelten verdienen musste. Ja, da hätte er wohl Grund gehabt, auszubrennen. Und ich denke, die meisten von uns, mich eingeschlossen, die hätten da sicher einen Burnout gehabt. Aber nicht so Paulus. Er schreibt weiter, wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Er hat sich ganz auf die Menschen eingelassen. Es war ihm nicht gleichgültig geworden, ob es den anderen schlecht ging. Aber der Grund war eben, er brannte noch. Und wie ist das möglich? Ich möchte es mal einfach so sagen, sein Ladegerät war an die einzige Energiequelle angeschlossen, die unerschöpflich ist. Er erhielt seine Kraft von Gott, oder anders gesagt, er hat die Ressource Gottes Beziehung in Anspruch genommen. Und das kommt im folgenden, ebenfalls an die Korinther gerichteten Satz zum Ausdruck, wo er sagt, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das beweist, dass er seine Energie eben nicht aus sich selbst schöpfte. Wie sonst hätte er dann sagen können, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sehr widersinnig, menschlich gesehen zumindest. Und doch gilt es auch heute noch, dass das Geheimnis unserer Kraft in unserer Schwachheit liegt. In der Schwachheit, in der wir dann auch uns der Kraft unseres Herrn anvertrauen, wohlgemerkt. Schwachheit an sich ist noch nicht unbedingt eine Quelle der Kraft, aber wenn ich in dieser Schwachheit dann wirklich mich an den Herrn klammere und von ihm alles erwarte und von mir gar nichts, ja, dann kann diese Schwachheit meine eigentliche Kraftquelle werden. Und denke, jeder Mensch, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus steht, der weiß auch um diese Kraftquelle, die sich ihm damit erschließt. Also der Energienachschub stimmt. Das wäre doch eigentlich der Idealzustand. Unsere Akkus sind voll, das Ladegerät ist an den Strom angeschlossen. Das würde heißen, dass wir bei besonderen Anstrengungen, die uns Kraft kosten, die Möglichkeit finden, wieder zu regenerieren. Und so kommen wir immer wieder in den grünen Bereich. Eine Kette ist so stark wie ihr stärkstes Glied, ihr schwächstes Glied. Ja. Nun, das ist jetzt die Frage, was ist unser schwächstes Glied? Darüber sollte eigentlich jeder sich selbst mal Rechenschaft geben, mal drüber nachdenken. Was ist denn mein schwächstes Glied? Wenn Sie eine Burnout-Entwicklung in Ihrem Leben vorbeugen wollen, dann sollten Sie zuerst an diesem schwächsten Glied ansetzen. Und diese Sollbruchstelle Ihres Lebens, die muss verstärkt werden. Und da möchte ich gleich an meinen Vormittagsvortrag anknüpfen. Ich meine, das schwächste Glied ist genau das, wo wir oft meinen, dass unsere Kraft drin liegt, dass wir stark sind, unsere Ich-Herrschaft, unser Ego, auf das wir vertrauen. Das ist unser schwächstes Glied. Und ich habe gesagt, diese Bruchstelle unseres Lebens muss verstärkt werden. Da könnte man ja jetzt leicht auch auf die Idee kommen, gut, da muss ich eben eine Psychotherapie machen, denn schließlich hat die Psychotherapie den Aufbau der Ich-Stärke zu ihrem wesentlichen Therapieziel gemacht, oder? Die können das doch. Das ist doch ihr Ziel. Und dafür haben sie doch ihre Methodik entwickelt. Und das wäre doch gut, ne? Also wenn mein Ego das schwächste Glied ist, dann muss ich mein Ego aufbauen lassen, stärken lassen. Und das kann der Psychotherapeut am besten. Ich sage, das ist bestimmt nicht der Weg. Es geht nicht darum, unser Ego zu stärken. Das ist nicht eigentlich der Weg. Ja. Das wird immer das schwächste Glied bleiben. Sondern es geht darum, dass hier etwas ganz anderes eingesetzt wird. Ein ganz anderes, ein ganz starkes Glied. Anstelle von dem schwachen Glied muss hier ein starkes Glied eingesetzt werden. Und das ist die Christusherrschaft, dass Christus mein Herr wird und der ist, der in meinem Leben regiert. Nicht ich, sondern Christus ist die beste Psychohygiene, möchte ich mal sagen. Schauen wir uns noch einmal kurz die psychischen Faktoren an, die eine Burnout-Entwicklung begünstigen. Aber jetzt zunächst einmal war der Perfektionismus. Ja. Hinter dem Perfektionismus steht ja vor allem das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, man möchte unangreifbar sein, indem man alles perfekt macht. Niemand kann mich in Frage stellen, wenn ich alles richtig mache. Also das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein wesentliches Motiv, was dahinter steht. Aber auch Selbstwertzweifel, denke ich, sind ein starker Antrieb für den Perfektionisten. Aber jetzt, was wäre denn dann die Antwort? Ich denke, die Antwort, die wir als Christen hier haben, die ist schon klar. Es geht nicht darum, jetzt unseren Selbstwert aufzubauen, indem man indem uns jemand auf die Schulter klopft und sagt, wie toll wir sind. Ja? Das sicher nicht. Das würde genau wieder das Falsche sein. Das würde wiederum nur eine falsche Identität noch verstärken und uns noch festigen, anstatt sie mit einer richtigen Identität zu ersetzen. Christus möchte doch unsere Sicherheit sein. In ihm sind wir doch vollkommen gemacht. In ihm sind wir heilig, gerecht und vollkommen. In ihm haben wir doch eine wunderbare, herrliche Identität. Und wenn wir das verstanden haben und das angenommen haben für uns persönlich, diese neue Identität in Christus, dann haben wir doch keine Probleme mehr mit Selbstwert. Ich behaupte, das ist der einzige Weg, wie man das Problem ein für alle Mal aus dem Weg schafft. Ein für alle Mal. Ich wüsste keine andere Methode. Keine Psychotherapie hat eine Methode, die dieses Problem so endgültig erledigt. Nur hier haben wir sie. Ja. Eine neue Identität brauchen wir. Denn jede Identität, die sich an dem festmacht, was hier im Irdischen, im Sichtbaren ist, und das ist ja das, was eben Menschen eben nochmal anbieten können, die ist immer wieder bedroht. Nicht, wenn ich an meiner Arbeit festmache, die Arbeit kann ich irgendwann verlieren oder irgendwann werde ich krank und kann meine Arbeit nicht mehr machen oder ich kann sie aus Altersgründen nicht mehr machen und dann kriegen die Leute eine Identitätskrise, weil sie in Rente kommen oder weil sonst irgendwie, weil die Kräfte einfach nicht mehr da sind. Und so egal, woran ich meine Identität festmache, all diese Dinge, ob es Schönheit, Jugend ist oder was immer, Sport und woran ich das irgendwie festmachen möchte, was in dieser Welt ist, das wird irgendwann einmal vielleicht scheitern. Und dann habe ich meine Krise. Aber diese Identität, die wir in Christus haben, die wird nicht scheitern. Die scheitert nicht. Weil sie nicht an dem festgemacht ist, was hier im Irdischen ist, sondern weil sie woanders ihren Grund hat, nicht in der Ewigkeit, hinter dem Vorhang. Dort ist sie verankert. Und da kann nichts passieren. Als nächstes wäre der Ehrgeiz. Ehrgeiz, der zu seelischen Problemen führt, offenbart sich als starkes Verlangen, Ruhm und Ehre von Menschen zu erlangen. Aber nicht der Herr ist unser Ruhm und unsere Ehre. Entschuldigung, habe ich falsch formuliert. Der Herr ist unser Ruhm und unsere Ehre, oder? Ja, wir müssen das nicht wieder an unserer Leistung festmachen oder an irgendetwas, was ich selber zustande bringe. Der Herr ist mein Ruhm. Paulus suchte seine Ehre darin, ihm, Christus, wohlzugefallen. 2. Korinther 5, 9. Das war seine Ehre, dass er ihm wohlgefällt. Es ist ja nicht falsch, Ehre von Menschen zu bekommen. Daran ist nichts grundsätzlich falsch, dass jemand einem Ehre gibt, wenn man etwas gut gemacht hat. Aber es ist falsch, Ehre zu suchen bei Menschen. Wer das tut, wer in erster Linie die Ehre bei Menschen sucht, der wird immer wieder in Schwierigkeiten kommen, mit Sicherheit. Helfersyndrom. Menschen mit einem sogenannten Helfersyndrom helfen nur scheinbar ohne Gegenleistung, habe ich gesagt. Sie brauchen für sich das Gefühl, gebraucht zu werden. Sie können anderen Menschen deshalb auch nur auf der Hilfe- oder Pflegeleistungsebene begegnen. Bei aller Aufopferung für andere, die vielleicht durchaus bewundernswert sein mag, sind sie am Ende eben doch selbst das Ziel ihrer Bemühungen. Also auch hier kann man sagen, schaut doch irgendwie das Ego aus den Knopflöchern der Schwesternschürze. Das hat alles mit unserem Ego zu tun. Nicht? Und darum ist auch hier die Lösung letztlich nur, dass nicht mehr lebe ich, ja, das wäre die Lösung, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Das Problem des Nicht-Nein-Sagen-Können ist besonders bei Menschen mit einer depressiven Charakterstruktur zu finden. Der Grund für diese Schwäche liegt eben in einer starken Abhängigkeit von der Akzeptanz und Zuneigung der anderen. Nein sagen können, ja, das könnte ja den anderen vergraulen, oder? Aber nun sind wir vollkommen geliebt und angenommen von unserem Gott und von Jesus Christus, der durch seinen Geist in uns wohnt. Warum genügt das nicht? Warum genügt uns nicht, von Christus geliebt zu sein? Was Besseres können wir doch gar nicht haben. Nein, wir haben damit nicht genug. Wir wollen auch, dass die Menschen uns lieben und uns mögen. Und dann muss man es allen recht machen, zwangsläufig. Ja. Aber wisst ihr, von allen geliebt zu werden, das geht nicht anders, als dass man sich verbiegt, nach allen Seiten verbiegt. Und das kann man auch nur, wenn man kein Rückgrat hat. Mangel an Stressbewältigungsstrategien. Es gibt zweifellos manche hilfreichen Ratschläge, wie man mit Stresssituationen besser klarkommen kann. Aber ich denke, so in der Geschichte unseres Kulturraums gab es noch nie so viele Ratschläge, wie es sie heute zur Verfügung stehen. Wenn man denkt, man kann ganze Bibliotheken mit Büchern zu Lebenshilfethemen heute füllen. Das hat es noch nie vorher gegeben. Weil die Psychologie ist auch noch nicht so alt, die ist ja gerade so etwas über 100 Jahre alt. Und man von der Psychologie Lebenshilfe erwartet, das ist noch weniger alt. Von daher hat sich das eigentlich erst im Grunde genommen im 20. Jahrhundert so richtig entwickelt. Und heute haben wir ein Riesenangebot und trotzdem, komischerweise, nehmen stressbedingte Erkrankungen psychischer und physischer Ursache zu. Und man kann nicht sagen, dass es heute weniger psychisch belastete Menschen gibt. Im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja fast wie eine Seuche, im Grunde genommen, die weltweit festgestellt wird. Weltweit hat man festgestellt, auch bei der letzten Psychiatrie-Kongress in Madrid wurde das wieder neu festgestellt, dass weltweit die psychischen Erkrankungen stark zunehmen. Obwohl wir doch so viele Hilfen haben. Mittlerweile, ich weiß nicht ganz genau, wie viele, ja, da gibt es verschiedene Angaben darüber, wie viele Psychotherapien es gibt. Manche sprechen von 400 und mehr. Das sind natürlich alle möglichen esoterischen, obskuren Sachen alles. Ja. Von den 400 sind sicher nur eine Handvoll drunter, die überhaupt eine wissenschaftliche Relevanz haben. Und selbst die sind meistens nicht ausreichend gesichert. Also, ich meine, aber wir haben ein riesiges Angebot und offenbar hilft das ja nicht wirklich, sonst hätte sich da was bessern müssen. Die optimale Eigenschaft für eine gelingende Stressbewältigung ist eigentlich die Gelassenheit. Und genau diese Eigenschaft lässt sich eben nicht einüben. Sie hat ihren Ursprung darin, dass man gelassen hat, losgelassen hat. Wenn da einer seine Ambition in der Betriebshierarchie aufzusteigen von Herzen losgelassen hat, weil ihm einfach anderes wichtiger geworden ist, weil ihm vielleicht der Herr wichtig geworden ist und sagt, ja, das ist doch nicht das, worum es geht im Leben, ne? Dann wird er mit Sicherheit zukünftig bei seiner Arbeit weniger von Stress betroffen sein. Ganz gewiss. Nun stellen wir uns einfach mal jemand vor, der sogar sein Leben losgelassen hat, es Christus überlassen hat. Da er die Regierungsgeschäfte seines Lebens abgetreten hat, weiß er nun die Verantwortung in der Hand seines Herrn. Jetzt kann er auch gelassen sein. Und ich schließe deshalb mit der Feststellung ab, dass die beste Psychohygiene bzw. die beste Vorbeugung gegen einen Burnout darin besteht, dass wir unser Leben ganz in die Hände unseres Herrn legen. Wo er regiert, da fallen viele pathogene Faktoren weg. Zwar werden sicher manche äußeren Faktoren immer noch vorhanden sein und verändert weiter bestehen, aber jetzt habe ich nicht mehr ich es mit dem wunderlichen Chef zu tun. Jetzt hat es der Herr Jesus mit ihm zu tun und der kommt schon klar mit dem. Ich mir keine Sorge machen. Übrigens, diese Aussage gilt ja nicht nur für solche, die von einem Burnout betroffen sind. Diese Aussage gilt ja im Prinzip für alle psychogenen Probleme unseres Lebens. Und darum sehe ich es auch als Hauptaufgabe der Seelsorge, den Ratsuchenden dahin zu ermutigen, sein Leben ganz in die Hände von Jesus zu legen, seine Identität in Christus zu erkennen, auch für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und aufzuhören, sein Glück selber machen zu wollen. Und wo das erreicht wird, da hat man Entscheidendes erreicht. Und es gibt keine Therapie, die das erreichen könnte. Keine Therapie.